Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Hallo, hallo.
Man hört es, ich bin stimmlich ein bisschen angeschlagen durch eine kleine Erkältung. Alex, geht's dir denn wenigstens besser langsam?
Naja, etwas minimal besser, aber die Stimme ist auch immer noch belegt. Weil man gewöhnt sich so dran, weil ich kenn meine normale Stimme schon gar nicht mehr.
Ja,
so lange bin ich schon krank.
Nicht.
So lange bin ich schon krank, ja.
Aber was ihr kennt und hoffentlich auch wieder erkennt, ist natürlich Talk und Tipps und unsere Aufgabe, hier die nächsten kommenden wichtigsten Fußballspiele vorzubesprechen. Gestern haben wir über die Viertelfinals der Copa geredet und da soll natürlich die EM, die wir so extensiv begleitet haben, jetzt nicht zurückstehen. Wir werden heute auf die vier Viertelfinals der Europameisterschaft in Deutschland gucken. Einige richtig spannende Paarungen dabei, einige Favoriten, über die man trefflich immer noch diskutieren kann in diesem Jahr. Also eine sehr spannende Folge, sofort nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt solltet ihr, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und sollte es bei euch zu Problemen kommen, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf check-dein-spiel.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Also, das ist unser Vorwort, Alex, und jetzt gehen wir direkt rein und tatsächlich ist ja auch das erste Spiel, über das wir dann sprechen können, das große Derby in deinem Herzen, Spanien gegen Deutschland.
Ist das so?
Das kannst du natürlich gerne ausführen, was dieses Spiel für dich bedeutet, aber ich dachte, man könnte vermuten, dass du hier Aktien auf beiden Seiten hast, so ein bisschen.
Derby in meinem Herzen ist es jetzt nicht, aber es ist natürlich ein Spiel, auf das ich mich sehr, sehr freue. Aus neutraler Sicht und auch aus emotionaler Sicht, weil ich es ja durchaus auch mit den Spaniern halte, wie man weiß. Und deswegen ist das ja kein völlig normales Spiel, aber Derby im Herzen führt zu weit. Aber auf jeden Fall, ich freue mich enorm auf dieses Spiel, denn auch für mich ist es, wie glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung generell so im Lande, wirklich das vorweggenommene Finale oder sagen wir es mal anders, eines Finales würdig, dieses Spiel.
Ja, also bis jetzt in diesem Turnier, ich glaube, darauf kann man sich einigen, denn das eigentlich die Mannschaften, die am konstantesten auf hohem Niveau auch Spiele gezeigt haben. Und Spanien, glaube ich, wirklich ja nochmal so ein bisschen von nach Frankreich, nach England hatten vielleicht irgendwann Spanien auf dem Zettel wirklich in der Gruppenphase jetzt auch in den Achtelfinals zu einer Mannschaft geworden, die eigentlich alle als ganz großen Favoriten auf dem Zettel haben, weil sie wirklich im gesamtspielerischen Ansatz so überzeugen wie kaum eine andere Nationalmannschaft. Andererseits Deutschland gesehen, natürlich ein ganz anderes Deutschland als in den Jahren zuvor, haben mal wieder ein K.O.-Spiel gewinnen können und haben mal eine Gruppenphase überstanden, aber spielen dabei auch teilweise richtig guten Fußball. Musiala, einer der besten Torschützen der EM, schon dreimal getroffen. Du hast mit Havertz und Füllkrug diese komfortable Situation, dass du vorne auch mal im Spiel den Ansatz und den Stürmer wechseln kannst und beide funktionieren auch auf ihre Art. Also es sind schon Teams. Wir werden gleich über andere große Nationen und große Namen reden. Aber Spanien und Deutschland haben beide eben auch funktioniert auf einem fußballerischen Level. Und das können fast keine anderen Teams behaupten. Und deswegen ist es wirklich das große Highlight-Spiel dieser Runde, ne?
Ja, absolut. Also wirklich fußballerisch die beiden, finde ich, besten Mannschaften. Spanien hat einen super Eindruck hinterlassen. Deutschland folgt für mich davor in meinem privaten Eye-Test-Ranking sozusagen. Und ein paar Statistiken gibt's ja, die das statistisch verdeutlichen. Deutschland hat die meisten Tore geschossen bei dieser Euro mit 10 Toren und die Spanier folgen direkt dahinter mit 9 Toren. Da ist also, glaube ich, grundsätzlich was geboten. Also es wird ein eher, glaube ich, spektakuläres Spiel. Beide Mannschaften wollen lieber den Ball haben. Es sind offensive, aktiv ausgelegte Mannschaften, die nach vorne spielen, die sich nicht verstecken, die sich nicht hinten reinstellen, die wirklich den Ball auch haben wollen und sich ohne Ball auch nicht so wohl fühlen. Das hat auch Joshua Kimmich vorab auf der Pressekonferenz gesagt und finde ich richtig eingeschätzt. Von daher freue ich mich da sehr drauf. Und erwartet dann eben entsprechend auch ein wirklich schönes Spiel. Ne? Es gibt ein paar andere Favoriten, die hat man ja eher auf der rechten, auf der anderen Baumseite gesehen. Die können auch mal ohne Ball auskomme. Ne? Die Engländer mauern da manchmal, die Belgier stellten sich gegen Frankreich hinten rein, teilweise, obwohl das ja auch Mannschaften sind, die aktiv spielen, die Favoriten sind. Aber auf Spanien und Deutschland trifft das, glaube ich, nicht zu. Also das sind keine Mannschaften, die defensiv agieren werden, sondern die draufgehen, die pressen, die den Ball wollen, den Ball haben, aktiv damit spielen und wenn sie ihn verlieren, direkt zurückerobern wollen. Und allein das, Julius, spricht für ein sehr, sehr schönes Spiel und für ein Spiel, bei dem es dann vielleicht auch ein paar Törchen gibt oder Overtore, um jetzt vorab schon mal ein bisschen in die Tipprichtung zu gehen. Also ich erwarte ein paar Törchen hier. Das Over 2,5 könnte sich bezahlt machen oder das beide Treffen könnte sich bezahlt machen bei diesem Duell der, wie gesagt, für mich beiden besten, attraktivsten Mannschaften in diesem Turnier.
Ja, also was man auf jeden Fall auch sagt, also ich glaube auch, gerade für Spanien ist dieser Ansatz wirklich alternativlos. Man muss sagen, Nagelsmann als Nationaltrainer, klare Spielidee, als Trainer, den wir ja jetzt auch bei Clubs erlebt haben, natürlich schon jemand, dem man zutraut, ein bisschen variabler in diesem Ansatz vielleicht auch sein zu können und den Gegner mal überraschen zu wollen. Andererseits, glaube ich, ist auch ihm bewusst, das ist im Nationalmannschaftsfußball viel schwerer. Du wirst nicht all diese Varianten und Variablen so schnell in die Spieler reinbekommen, wie eben im Club, wo du das ganze Jahr so eng mit ihnen arbeitest. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man am Ende eben hier auch sagen muss, gut, was funktioniert hat, werden wir weiter versuchen. Und insgesamt bin ich völlig bei dir bei der Einschätzung, dass wir hier Tore sehen werden. Ich glaube, das wird ein attraktives Spiel, wo wir beide Teams auf der Anzeigetafel sehen werden. Also beide treffen auf jeden Fall für mich sehr naheliegend, damit auch sehr dicht immer schon an dem Over 2,5 Tipp, obwohl ich auch nicht ausschließen würde, dass wir hier am Ende die gleiche Anzahl an Toren sehen. Ich glaube, das ist gerade ja für den aus meiner Sicht leichten Favoriten aus Spanien. Wenn man jetzt die Spiele dieser EM nimmt, würde ich schon sagen, man kann leicht sagen, Spanien vielleicht noch vor Deutschland, was die spielerische Qualität angeht. Aber Deutschland wird natürlich alles tun und versuchen, sich in die Verlängerung irgendwie zu retten, sollten sie zurückliegen. Und da, wie gesagt, da finde ich Deutschland halt auch spannend aufgestellt, ne? Weil sie haben eben entweder einen Wirtz oder einen Sané, je nach Startaufstellung. Sie haben einen Füllkrug, der dann auf einmal Flanken verwerten kann. Haben wir ja auch gegen die Schweiz gesehen, der dann eben auch spät nochmal so einen Ausgleich bringen kann. Deswegen, ich traue Deutschland schon irgendwie das Unentschieden zu. Ich sehe keinen klaren Deutschland-Sieg, ehrlich gesagt, in 90 Minuten. Aber die Quoten spiegeln das alles auch so ein bisschen wider, was ich gerade gesagt habe. Nur 2,70er Quoten auf Spanien, 2,80er bis 2,85er auf Deutschland. Da ist dieser leichte Unterschied. Und so dicht beieinander, das glaube ich jeder nachvollziehen kann, wenn ich sage, Mensch, so ein bisschen unentschieden rieche ich da auch.
Ja, ich könnte es mir auch vorstellen, dass es ein bisschen länger dauert bei diesem, wie gesagt, vorgezogenen Finale oder vermeintlichen Finalspiel, das wir wirklich, ich persönlich jetzt sehr, sehr gerne als Finale gesehen, diesen Schlagabtausch. Von daher, ja, ein bisschen Wehmut dabei, dass sie so früh aufeinandertreffen, gehört auch dazu bei mir. Aber ich habe es schon angesprochen, Tore auf beiden Seiten, beide treffen, over 2,5, das ist grundsätzlich mein Gefühl, wenn man vom Dreiweg weg will, weil der Dreiweg super schwer zu tippen ist. Die Quoten sprechen für sich, 2,70, 2,80. Das kann enger gar nicht beieinander sein. Das ist super, super schwer zu prognostizieren. Und warum setze ich auch auf Gegentore? Naja, statistisch gesehen hat Deutschland in 14 der vergangenen 16 Turnierspiele bei WMs oder EMs immer ein oder mehr Gegentore kassiert. Also zu Null spielen die Deutschen nicht mehr so häufig. Gegen Ungarn hat es ja mal jetzt mal wieder geklappt, ne? In der Vorrunde, aber das würde mich überraschen, wenn es gegen Spanien wieder klappen sollte mit dem zu Null. Also auch das zu Null, 0 zu 0 und dann Verlängerung erwarte ich hier eher nicht, wenn es in die unentschiedene Richtung geht, was sehr wahrscheinlich ist, sondern ich glaube, dass wir Tore sehen werden, die Deutschen werden Tore kassieren, aber ich glaube auch, welche schießen. Also wenn schon unentschieden, Julius, wie wäre es mit einem schönen 2 zu 2?
Ja, also ist auch ungefähr die Richtung, die ich mir vorstellen könnte. Außer natürlich beide Mannschaften agieren dann doch vorsichtiger, als wir es vielleicht sogar warten. Dann vielleicht auch das 1-1 in so einem K.O.-Spiel möglich. Auf jeden Fall liegen die Teams sehr, sehr dicht beieinander. Die Frage ist, ob das auch für das nächste Spiel gilt. Rein namentlich würde ich sagen, ist es der nächste Kracher erstmal, den wir hier direkt besprechen können. Portugal gegen Frankreich, das ist das zweite Viertelfinale, am selben Tag auch noch. Also da erwartet uns ein richtiger Highlight-Tag, was Eurospiele angeht. Trotzdem muss man sagen, sowohl Portugal als auch Frankreich, im Gegensatz eben zu dem, was wir gerade über Deutschland und Spanien gesagt haben, zwar Favoriten, zwar große Namen im Team, aber jetzt spielerisch nicht immer wahnsinnig überzeugen können, ne? Frankreich wurde jetzt auch schon mehrfach zum Thema gemacht, sehr minimalistisch unterwegs, haben ein Tor selber geschossen und zwei Eigentore bei den Gegnern provoziert am Ende quasi. Also das ist schon eine interessante Statistik für ein Team mit solchen qualitativen Spielern da und Angriffsreihen. Und Portugal selber, haben wir jetzt gesehen, hat sich ja auch schon im Achtelfinale gegen den vermeintlichen Underdog richtig schwer getan. Steht so ein bisschen im Schatten von Cristiano Ronaldo und der Frage, ja, wie sehr kann ein Cristiano Ronaldo noch helfen in so einem Turnier oder wie sehr hindert er vielleicht auch?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, die Weltöffentlichkeit stellt sich diese. Da gab es viele Artikel, die ja sehr, sehr kritisch mit dem Thema Ronaldo umgingen und seiner Ein-Mann-Show so ein bisschen, ne? Gegen die Slowakei, Slowenien, sorry, gegen Slowenien. Ja, jeden Freistoß sich genommen, jeden irgendwo hingedroschen, den Elfmeter verballert, sich immer schön, ja, fast schon die Kameras gesucht, ne, mit verschiedenen Gestiken, Mimiken. Also ja, man, das Leidensbild des Cristiano R., das war da schön zu begutachten. Aber die Frage ist, gibt es vielleicht sportlich nicht wirklich bessere Stürmer in Portugal, die ja vielleicht der Mannschaft besser tun würden? Das ist eine sehr wichtige Thematik, glaube ich, aber weniger für uns beide, eher für den Nationaltrainer Roberto Martinez, aber ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass er ihn auf die Bank setzt. Und wenn wir zum sportlichen Thema kommen, wie ich die beiden Mannschaften sehe, ehrlich gesagt erneut auf Augenhöhe ähnlich wie bei Spanien, Deutschland. Die Quoten geben das nicht ganz her. Da ist Frankreich leicht favorisiert mit 2,40er-Quoten, die immer noch super attraktiv sind, aber dann gibt es eben 3,50er-Quoten im Schnitt auf Portugal. Und soweit sehe ich sie ehrlich gesagt nicht auseinander. Ich bin hier wirklich von den Quoten her persönlich gesehen eher wieder bei Spanien, Deutschland, dass man sagt, boah, 2,70 die einen, 2,80 die anderen. Das ist für mich wieder ein Münzwurfspiel, Julius. Wie siehst du das?
Anders, da muss ich dir endlich mal wieder widersprechen. Endlich mal wieder ein bisschen kontroverse Diskussion hier in diesem Podcast. Bin tatsächlich eher bei den Quoten, finde auch sogar sehr spannend, hier 2,40er, 2,50er Quoten auf Frankreich bekommen zu können. Wie gesagt, rein von der Besetzung her ist das immer das absolute Top-Team in nationalen Wettbewerben. Das ist wie 2,40er Quoten auf Bayern in der Bundesliga bekommen. So ein bisschen fühlt es sich für mich immer an. Deswegen finde ich es erstmal hier spannend und wie gesagt, ich finde schon, du hast gesehen, Portugal im Gegen und auch England, über die wir gleich sprechen werden, sind vielleicht die beiden großen Nationen, wo du sagst, gut, die Spielernamen machen eigentlich Mut, dass da gut gespielt wird und dann wird da Frankreich, Entschuldigung, meine Stimme kurz weg, dann wird da Frankreich noch mit in diesen Topf geworfen. Und ich widerspreche da ein bisschen, ich sag, Frankreich, finde ich, hat schon deutlich klarer. Du kannst ihn deutlich klarer ansehen, was für eine Spielidee sie haben. Sie setzen die diszipliniert um. Sie haben deutlich mehr Chancen auch herausgespielt als die anderen Teams. Gerade Griezmann hätte durchaus auch selber nochmal was beisteuern können. Und es wirkt konstant so. Also im Gegensatz zum Weiterkommen von Portugal, wo ja auch Frankreich nur quasi ein Tor mehr geschossen hat. Sonst wäre es auch 0-0 ausgegangen im Achtelfinale. Es wirkt für mich alles viel zielstrebiger, viel besser geplant. Wenn du Frankreich guckst, hast du nie das Gefühl, Mensch, die werden jetzt in der 70. steht es noch 0-0, die müssen ins Elfmeterschießen. Irgendwie ist es klar, sie machen noch das Tor, sie haben diese Qualität. Und für mich, wie gesagt, eine andere Konstanz, eine andere Ausstrahlung als Mannschaften wie Portugal in England in diesem Turnier. Vielleicht liegen die Ergebnisse nahe, dass es das Gleiche ist. Ich widerspreche, ich sage, Frankreich ist für mich da auf einem anderen Level als auch in Portugal. Und gegen die spielen sie eben jetzt. Und deswegen sind sie für mich Favoriten.
Also ich fand sie im Achtelfinale auf dem gleichen Level, denn beide hatten ein sehr, sehr ähnliches Spiel zu bestreiten. Sowohl Frankreichs Gegner Belgien hat sich sehr, sehr defensiv präsentiert und wirklich nur auf
Schon
Umschaltmomente gewartet.
grundsätzlich muss man ja sagen, waren sie dann nicht auf einem Level, weil Frankreich ist ja in 90 Minuten weitergekommen, ne?
Mit einem abgefälschten Halbeigentor, ja. Auch Portugal hatte genügend Chancen oder zumindest ein ähnliches Spiel, weil darauf wollte ich ja hinaus, gegen Slowenien. Sie haben alles versucht. Sie haben gefühlt ja ständig angegriffen gegen eine super defensive Mannschaft und da auch irgendwie versucht, ja, die Mauer zu knacken. Also es waren, finde ich, ähnliche Auftritte. Eine Mannschaft spielt nach vorne, ist bemüht, die andere Mannschaft steht hinten drin und wartet auf Konter und Umschaltmomente oder irgendeinen Standard. Und deswegen habe ich sie spielerisch, sportlich auf Augenhöhe gesehen in ihren Achtelfinals. In der Gruppenphase, ja, haben beide jetzt auch nicht so überzeugt, sind verdient weitergekommen, haben sich aber trotzdem schwer getan. bei den Franzosen, vor allem mit dem Toreschießen, jetzt ja wirklich viermal in Folge. Deswegen gibt es da doch durchaus Fragezeichen hinter Frankreich, auch weil Mbappé natürlich weiter mit der Maske spielen muss, die ihn ja deutlich einschränkt und behindert. Das gibt er ja selbst zu, dass ihn die wirklich stört. Ne? Er schwitzt runter, er sieht nicht so richtig gut und es stört eigentlich generell. Und deswegen ist er da auch ein bisschen gehandicapt. Also der Mittelstürmer von Portugal ist altersbedingt gehandicapt und der von Frankreich aufgrund seiner Maske. Und ja, beide werden, glaube ich, schon aktiv Fußball spielen, aber jetzt vielleicht nicht so viel riskieren, weil man viel Respekt vor dem Gegner hat. Und deswegen erwarte ich hier, Julius, trotzdem ein Spiel auf Augenhöhe. Ein dramatisches, enges Ding, das vielleicht auch in die Verlängerung geht. Die Quoten sprechen Ähnliches. Dreierquoten im Schnitt nur aufs Remis zeigt auf, die sind niedriger als bei Spanien-Deutschland, dass viele Tipper und auch die Wettanbieter hier vielleicht wirklich das Unentschieden erwarten. Und jetzt habe ich gesagt, bei Spanien-Deutschland, wenn es das Unentschieden gibt, eher ein, also mindestens ein 1-1, vielleicht eher ein 2-2. Hier würde mich eher das 0-0 wieder nicht überraschen.
Ja, also wie gesagt, ich widerspreche hier. Ich halte für mich fest, dass Frankreich für mich generell, wenn du alle Faktoren reinnimmst, auf einem anderen Level ist als Portugal. Und das sind sie auch nicht erst in diesem Turnier, sondern das sind sie seit Jahren. Und für mich sind sie hier der Favorit und ich glaube, so wie sie die letzten Spiele bestritten haben, dann eben doch mit Geduld. Und wenn dann der Gegner eben noch abfälscht, also muss man auch mal kurz diskutieren, ob das wirklich ein Eigentor war gegen Belgien. Da kann man durchaus drüber reden. Aber ich glaube, Frankreich hat die Geduld, Frankreich hat die Klasse und auch ja, doch ein anderes Selbstverständnis, Selbstbewusstsein, klarere Spielidee, die sie auch umsetzen, wo sie alle hinterstehen. Portugal hat dann eben auch noch, wie gesagt, einen alternden Star, eine alternde Diva dann eben auch auf dem Feld, die da irgendwie so viel an sich reißt. Für mich ist Frankreich auf einem besseren Level insgesamt und deshalb freue ich mich, dass ich gute Quoten auf diesen Tipp bekomme und ich sag, das schaffen sie auch in 90 Minuten. Wahrscheinlich eher wieder mit einem 1-0, aber genau das Ergebnis sehe ich hier.
Na gut, also ja, ich würde Portugal da nicht so unterschätzen, denn Frankreich hat mich so nicht überzeugt. Sie sind natürlich sehr solide, das stimmt, und sie können auch wirklich diesen einen Lucky Punch setzen und das heißt durch ein Eigentor oder, aber es wird ja mal Zeit, dass sie ein richtiges Tor schießen, wenn wir ehrlich sind. Also da setze ich schon drauf, dass Frankreich endlich ein richtiges Tor schießt. Und sie mögen leichter Favorit sein, aber ich muss ehrlich sagen, die 3,50 auf Portugal, die sind super Value. Jetzt mal losgelöst von, ne, irgendwelchen Bauchgefühlen oder so. Ich finde die Quote zu hoch, weil ich sie näher dran sehe. Und wenn es ein gutes Value gibt, kann man das ja auch mal einfach mal so anspielen und schauen, was bei rumkommt. Bei einem, wie ich finde, wie gesagt, Duell auf Augenhöhe und das sehr, sehr spannend ist und das vielleicht wirklich auch erneut über die 90 Minuten hinausgeht. Portugal hat damit ja schon Erfahrung gemacht und auch die Portugiesen, ohne dieses, die Franzosen, ohne dieses halbe Eigentor, das abgefälschte, geht's ja auch in die Verlängerung. Also vielleicht gibt es diesmal wirklich für beide die Extra Time.
Nein. Ich widerspreche noch einmal und sage, wir können im nächsten Podcast mal gucken, wer hier richtig lag. Endlich mal wieder ein klein bisschen Uneinigkeit im Talk und Tipps Talk. Wir gehen zum zweiten Achtelfinaltag rüber und dürften hoffentlich bei einer Sache auf jeden Fall nicht geteilter Meinung sein, Alex. Wenn ich anmoderiere, dass England gegen die Schweiz spielt, dann würde ich sagen, spätestens mit dem Achtelfinalauftritt von England dürfen sie sich jeglichen Favoritenstatus in diesem Turnier verspielt haben. Sie sind zwar noch drin, aber das, was wir in der Gruppenphase und dann am Ende eben auch gegen die Slowakei gesehen haben, wo man über 120 Minuten gehen musste, wo man einen absoluten Late, nicht Winner, sondern überhaupt erst Ausgleichstreffer brauchte, um in diese Verlängerung zu kommen. 95. offiziell dieses Tor gefallen. Man kann sogar noch diskutieren, wie lange die Verlängerung wirklich hätte sein müssen in diesem Spiel. Also England von allen Favoriten, vermeintlichen Favoriten mit Abstand das schwächste Team, was wir gesehen haben, weil die Auftritte wirklich schlecht sind. Es geht auch nicht darum, dass sie sich schwer tun, tiefstehende Mannschaften zu knacken. Wenn die Slowakei angelaufen ist, wenn die Slowakei den Ball hat, waren sie sogar die bessere Mannschaft. England spielt keinen guten Fußball. Du hast klar gesehen, ohne Glück fliegen sie hier raus. Und das sind gute Nachrichten für die Schweiz, denn vermeintlich ist der Name England recht groß oder die Spielernamen da auf dem Feld. Aber für mich hat die Schweiz hier so durchaus eine Chance, weil eben auch schon die Slowakei richtig dicht dran war.
Ja, absolut. Also wenn man wirklich auf die Mannschaften blickt, nicht auf die Namen der Nation, sondern auf die Mannschaften, wie sie bei diesem Turnier performt haben, wie sie als Team, als Mannschaft, als Gemeinschaft gespielt haben, dann ist die Schweiz, finde ich, die besser funktionierende Fußballmannschaft. Definitiv. Disjointed würde man, glaube ich, das auf Englisch nennen, was die Engländer da so machen. Also wirklich irgendwie, ne, keine funktionierende Mannschaft, so zusammenhanglos. Sie spielen nicht gut als Team. Es sind irgendwie ja Individuen, der den Ball hat, der weiß nicht, wohin damit. Die anderen bewegen sich wenig. Also da gibt es wirklich viele, viele Probleme. Jetzt ist der Name England immer noch ein sehr, sehr großer, der auch dazu führt, dass er bei den Wettanbietern auch hier wieder als Favorit ins Rennen gehen, mit 2,25er Quoten im Schnitt auf den England-Sieg nach 90 und 3,90er Quoten im Schnitt, sehr, sehr hohe Quoten, auf die Schweiz nach 90 Minuten. Aber eben, das sind die Namen, die, glaube ich, hier eine große Rolle spielen. Aber die Leistungen, das muss man sagen, Schweiz ist die besser funktionierende Fußballmannschaft. Die weniger talentierte, ja, die weniger glamouröse, selbstverständlich. Weniger gut besetzte, aber die besser funktionierende Mannschaft. Deswegen direkt vorab 93er Quoten auf Schweiz sind ein sehr spannendes, lukratives Value, Julius.
Absolut.
Aber trauen wir uns wirklich, gegen England zu tippen und dann vor allem auch nach 90 Minuten,
Also
also das Ausscheiden der Engländer nach
ich
90?
traue mich. Ich finde, man kann wirklich sagen, England hat eigentlich alles eingehalten, was ich erwartet habe. Kleiner Fun Fact aus meinem Kicktipper-Leben auch. Ich habe in meiner Kicktipp-Runde jedes England-Spiel das Ergebnis richtig getippt. Wirklich das Ergebnis
Jedes.
auf den Punkt. Alle vier Spiele, weil ich England sehr vorhersehbar finde und
Das
eben
1-1 gegen die Slowakei hattest
1-1
du
gegen die
getippt.
Slowakei habe ich getippt. Ich hatte
Stark.
das 0-0 in der Gruppenphase genau auch als 0-0. Ich hatte den 1-0-Sieg zum Auftakt etc. Also ich hatte wirklich,
England-Experte Eid.
ich habe das Gefühl, ich kann England gut einschätzen. Ich habe das Gefühl, man weiß genau, was man bekommt. Und auch wenn die Spieler sich jetzt so ein bisschen in so eine Wagenburg-Mentalität zurückziehen, ne? Man hat ja jetzt Walker gehört, auch Bellingham, die sagen, ja, dann sind unsere Fans wohl doof, wenn die sagen, wir spielen schlecht. Man kann es nicht mehr schönreden. Für mich ist das eine Mannschaft, die ja wirklich jetzt nochmal einen Schritt unter Southgate gemacht hat in die ganz falsche Richtung. Das Team war auch schon mal besser aufgestellt als jetzt, aber vielleicht noch nie qualitativ so gut besetzt. Ne? Und wenn Southgate das daran festmacht, dass Calvin Phillips keine gute Saison hatte oder nicht für ihn zur Verfügung steht, dann ja, muss ich da widersprechen. Für mich wäre das für den englischen Fußball auch eine gute Nachricht, hier rauszufliegen, weil ich glaube, dann hätte Southgate seinen Job auf jeden Fall nicht mehr. Das wäre eine gute Nachricht für englische Fans, für alle anderen, die England gucken müssen.
Ja, dein Ergebnistipp zum England-Spiel, den will ich gleich hören, zum Ende dieser Spielbesprechung, aber vorab nochmal. Ich sag mal so, wenn sie auf einen größeren Namen treffen würden, also wenn wirklich auf ihrer Seite jetzt Portugal, Frankreich, Spanien oder Deutschland wäre, oder selbst wenn sie die Holländer im Viertelfinale schon bekommen hätten, würde ich mich nochmal leichter tun, hier wirklich dann auch dem Folge zu leisten, was ich selber angesagt habe, nämlich auf die andere Mannschaft, also nicht auf England zu tippen, sondern auf die bessere Fußballmannschaft, weil dann auch mehr Qualität dahinter ist. Ich finde trotzdem, die Schweiz ist halt, so gut sie funktioniert, haben ja trotzdem irgendwo auch ein bisschen Bieder, ne? Sie sind halt nicht so mit Talent gesegnet, da sind einige Bundesliga-Fußballer dabei, wenn man überlegt, Vargas vom FC Augsburg, ja? Stammspieler bei der Schweiz, spielt ein richtig gutes Turnier. Das ist halt ein Augsburg-Spieler, Julius. Das ist
Den
halt
ich
dann
aber auch
doch,
immer ein bisschen underrated fand. Aber das ist
ja,
natürlich
aber
was
der
für
auch, ich.
Bundesliga-Folgen hier.
Das ist was für Bundesliga-Folgen. Vor allem, ich hatte ihn mal, weil er mir bei der Schweiz so gut gefällt. Ich glaube, bei der letzten WM oder sogar Euro hatte ich ihn in meinem Kicker-Manager, weil ich ihn da dachte, oh, das ist ein richtig guter Spieler und er hat wieder nichts geleistet bei Augsburg. Worauf ich also hinaus will, ist, das Talent ist ja trotzdem begrenzt irgendwo, ne? Xhaka, klar, super, ja, Jahrhundertsaison eigentlich bei Leverkusen da gespielt, weil sie invincible blieben. Der sticht ein bisschen raus, ist aber auch schon in die Jahre gekommen, aber vorne zum Beispiel wird ein Dua eingewechselt, der beim 1. FC Nürnberg in der zweiten Liga auch keine Bäume ausgerissen hat, nur als ein Beispiel. Also, worauf ich hinaus will, ist, ich würde so gerne auf die Schweiz tippen, weil sie die besser funktionierende Mannschaft sind, weil sie super Value haben, aber es ist halt trotzdem nur die Schweiz. Und auch da hat man gesehen, das war eine sehr gute Halbzeit gegen die Italiener. Also da haben sie mich super überrascht und auch die Italiener enttäuscht, weil sie so schwach waren. Aber in der zweiten Halbzeit hat die Schweiz ja auch fast schon England-Dinge gemacht, ne? Abwarten gespielt, nur noch teilweise hinten drin. Das verwaltet den Italienern fiel nichts ein und die waren selber unglaublich schwach. Aber in der zweiten Halbzeit hat die Schweiz jetzt mit seinem Fußball auch nicht brilliert. Ja, da gab es auch wenig Entlastung gegen. Wer gab es schon? Entlastung. Und da hast du gesehen, wenn die Engländer da mal Druck machen können, kann auch die Schweiz in ein defensives System und Verhalten verfallen, wo es irgendwo zwangsweise vielleicht dann doch Gegentore geben kann. Ne? Gegen Deutschland haben sie 2, 3 gute Konter gefahren, waren aber auch gefühlt fast die komplette zweite Halbzeit nur oder das komplette Spiel sogar nur hinten drin gestanden mit 4 Torschüsschen. Davor mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass wir quasi so dann hinten raus doch Parallelen sehen zum Slowakei-Spiel. Als sie geführt haben, wurden sie zu defensiv und die Engländer können halt die individuelle Klasse eines Bellingham, eines Kane haben, der vielleicht einmal gut steht oder eines Foden, der vielleicht einmal sich durchwuselt und den Ball halt reinhaut. Davor habe ich ein bisschen Angst, dass die Schweiz dann situativ zu konservativ wird, zu wenig Klasse hat, zu wenig individuelle Qualität zur Entlastung und dass England dann doch wieder irgendwie zu seinem Tor kommt und dieses Tor entweder der Ausgleich ist oder sogar der Siegtreffer.
Ja, du bist von Angst getrieben. Das ist auch in Ordnung. Aber
Englische Angst, ja.
ich sage dir, England hat nichts mehr, was das rechtfertigt. Ich fand, wenn du auf das Spiel guckst, am Ende, ne, in dieser letzten Minute noch, England verliert in 95, in 99 von 100 Fällen dieses Spiel gegen die Slowakei schon und scheidet aus. Das ist ein absoluter Einzelmoment, ein Moment, den du so wahrscheinlich nie wieder so richtig replizieren kannst, dass da Jude Bellingham dann wirklich auch noch mitten im Seitfallzieher oder Fallrückzieher dieses Tor macht. Also, ich sage, dieser eine besondere Moment hat sie schon gerettet. Eigentlich müssten sie schon gegen die Slowakei ausgeschieden sein. Und ich finde die Schweiz tatsächlich nochmal ein Level über der Slowakei anzusiedeln. Und deswegen sehe ich sie absolut gerüstet. Ich glaube, sie haben alle Mittel, um dieses England, was wir bis jetzt gesehen haben, rauszuwerfen. Ich gebe dir noch den Ergebnistipp. Ich glaube, es wird überraschend viele Tore für dieses Aufeinandertreffen geben. Ich glaube, wir sehen ein 2-1. England kann einen Treffer erzielen, wie du gesagt hast, aber es wird diesmal nicht reichen. Und deswegen ist auch Schluss, weil die Schweiz tatsächlich zweimal trifft. 1-2 ist mein Ergebnistipp. Viererquoten gibt es im Dreiweg auf die Schweiz. Also Ergebnistippen braucht man bei weitem nicht, um da richtig schöne Quoten mitzunehmen. Natürlich immer, du hast natürlich recht, ne? Wenn man es mal nüchtern sieht, England hat immer die Mittel, England hat die bessere Kadertiefe, die besseren oder größeren Namen da. Aber ich sehe da so eine bedenkliche Entwicklung, dass es mir dann doch leicht fällt zu sagen, hier traue ich mich mit dem Underdog-Tipp.
Na gut, ich wäre auch nicht überrascht, wenn wirklich das dritte Spiel auch in die Verlängerung geht, ehrlich gesagt. Die Quoten geben mir auch ein bisschen recht bei diesem Gefühl, weil sie auch wieder 2,98 im Schnitt aufs Remis, ne? Ähnlich niedrig oder fast genauso niedrig wie Portugal-Frankreich. 3,16 sind die im Schnitt übrigens die Quoten bei Spanien-Deutschland aufs Unentschieden. Jetzt wäre das natürlich ein bisschen viel, ne? Wenn da gleich drei Spiele und auch die ersten drei in die Verlängerung gehen, aber es wird mich überraschen, wenn es am Ende wirklich 1-1 steht und es wieder länger dauert, weil die beiden sich ja wieder auf Augenhöhe duellieren, aber die Augenhöhe nicht die höchste ist, also nicht so ein ja spektakuläres, attraktives Spiel wie zum Beispiel Spanien, Deutschland und Andertore ist hier mein Gefühl, wenn man vom Dreiweg mal weg will, also dass weniger Törchen fallen. Na, vielleicht gewinnt England das, ich habe es ja angesprochen, mit irgendeinem Geistesblitz von lass es mal Foden sein, so Abwechslung, oder lass Harry Kane einmal richtig stehen und dann gewinnen sie irgendwie 1-0. Vielleicht verlieren sie 0-1, weil ihnen wieder wenig einfällt. Vielleicht gibt es das 1-1 oder das 0-0, aber ich erwarte Under-Tore, Under 2-5. Und im Dreiweg, ich sag mal so, ich fände es nicht schlecht, wenn du recht hast, Julius, und die Engländer dann am Ende wirklich endlich mal ausscheiden. Denn das Ausscheiden, so ehrlich muss man sein, wäre wirklich überfällig und verdient der englischen Nationalmannschaft.
Ja, dann sind wir uns zumindest bei diesem Fazit einig. Und jetzt einmal, bevor wir das letzte Viertelfinale besprechen, noch der Hinweis, wie gesagt, gestern haben wir über die Copa geredet. Ihr findet auch die neuesten Podcast-Folgen immer auf wettbasis.com, aber nicht nur die, sondern ihr findet dort auch das Videoformat im Moment zur EM. Beidfüßig könnt ihr da abrufen oder direkt auf YouTube. Ihr findet aber auch zahlreiche Spielvorberichte, Quotenvergleiche, Testberichte, alles, was ihr braucht, um top vorbereitet in jeden Tag zu gehen. Und deswegen sage ich hier nochmal wettbasis.com ans Herz gelegt als Seite, die ihr gerne besuchen könnt. Wir besuchen jetzt das letzte Viertelfinale dieses Turniers. Niederlande gegen die Türkei, Alex. Das vierte Spiel, wo du unentschieden tippst, oder
Nein.
machen wir mal etwas anderes?
Machen wir was anderes. Das erste Spiel wo ich nicht unentschieden tippe. Ich habe die Niederländer auf dem Zettel. Die Türkei hat für die Überraschung, finde ich, im Achtelfinale gesorgt. Da waren die ein oder andere Mannschaft war ja kurz davor, ne? Die Slowakei, die Slowenen, aber die Türkei hat es geschafft. Auch wenn die Unterschiede vielleicht nicht ganz so krass waren gegen Österreich, also wer Favorit ist und wer Underdog ist, aber trotzdem galt ja gemeinhin Österreich als Favorit. Und dann hat überraschend, finde ich, die Türkei die Österreich herausgeworfen mit natürlich auch ein bisschen Glück, mit sehr viel Kampfeswille und Einsatzbereitschaft und Leidenschaft und einer guten Defensive und natürlich einer Torwartparade in der Nachspielzeit, die vielleicht ihresgleichen sucht bei dieser EM. Aber man hat doch trotzdem gesehen, da ist schon noch Luft nach oben sportlich. Also sie haben top verteidigt, aber zwei Tore natürlich auch nach Ecken. Das schaffst du jetzt auch nicht jeden Tag. Fußballerisch ist da ein bisschen Luft nach oben. Und die Niederländer haben, glaube ich, ihren Flow jetzt gefunden gegen die Rumänen. Ja, hinten raus war es ein bisschen vermeintlich leicht. Die Rumänen waren dann auch nicht gut genug. Aber die Niederländer haben das gut gemacht, haben sich in den Flow gespielt, haben auch drei Tore geschossen, also Selbstvertrauen auch getankt. Ne? Die Art und Weise spielt ja auch immer eine Rolle, wie man weiterkommt. Man sieht es bei England, die kommen weiter, aber da herrscht Kritik und die Mannschaft ist schlecht drauf und es stimmt nicht zwischen Trainer und Mannschaft, Fans und Mannschaft, dies, das, obwohl sie weitergekommen sind und die Holländer haben überzeugend gewonnen und haben Selbstvertrauen getankt. Und ich glaube, dieses Selbstvertrauen können sie jetzt ins Viertelfinale gegen die Türken mitnehmen, um zu bestehen, und zwar nach 90 Minuten.
Ein kleines bisschen Gegenrede von mir. Die Türkei hat natürlich auch eine Menge Selbstbewusstsein getankt, denke ich, denn sie haben das Ganze gegen den Geheimfavoriten Österreich ja nicht nur über die Runden gebracht, sondern sie haben es auch ohne ihren Kapitän geschafft, der gelb gesperrt war. Also für mich war das tatsächlich eine ziemlich große Überraschung, dass die Türkei hier weitergekommen ist. Österreich hat man viel zugetraut, haben ein gutes Turnier gespielt. Die Türkei hat es dann eben doch geschafft, dieses Spiel über weite Strecken harmlos zu halten, ne? Natürlich nur nach Standards in Führung gegangen, aber danach haben sie es schon geschafft, eine Mannschaft wie Österreich, die wir hier auch sehr gelobt haben, echt vom eigenen Tor fernzuhalten. Also da muss ich schon sagen, haben sie mir gut gefallen. Andererseits, wichtiger Punkt tatsächlich, wenn wir dann irgendwann über so Kleinigkeiten auf diesem Niveau reden. Sie schießen gegen Österreich natürlich die Standardtore nach Ecken und die Niederlande hat natürlich mit Van Dijk vor allen Dingen vielleicht den besten Verteidiger vorne und hinten bei Standardsituationen im eigenen Kader. Also ich glaube, das macht auch schon einen Unterschied, dass sie da auf jeden Fall die Qualität und auch die Erfahrung haben, sich darauf vorzubereiten und dass dieses Mittel der Türken vielleicht so ein bisschen weniger ins Gewicht fällt. Vermeintliche Standardstärke. Bisschen aufgehoben wieder hier. Und dann stellt sich auch schon die Frage, wie soll die Türkei gegen diese Niederlande vor allen Dingen das Tor erzielen, während sie 90 Minuten auch die Niederlande, die vielleicht sogar qualitativ dann nochmal vor Österreich anzusiedeln ist, müssten sie auch noch wieder vom eigenen Tor fernhalten. Das ist eine riesige Aufgabe. Jetzt hatten sie ihren Moment, mit dem schon fast keiner gerechnet hat. Und am Ende lande ich dann eben doch auch bei dir, Alex. Ich habe hier eher die Niederlande auf dem Zettel.
Ja, wie gesagt, ich auch aus gutem Grund, sechs Torschüsse gab die Türkei ab. Also die Überraschung war groß, aber auch, na, Dreier XG für Österreich, ne, das hätte auch anders ausgehen können, vor allem wenn sie da die erste Minute oder 2 Minuten dann nicht verpennen. Da waren sie ja irgendwie wirklich noch nicht wach bei diesem ersten Gegentor und das hat eigentlich das ganze Spiel konditioniert. Ne? Ab dann rannte Österreich hinterher und die Türkei konnte direkt defensiv agieren, weil sie ja diese Führung verteidigen konnten. Lass das mal nicht so sein, dann spielen sie auch nicht so leidenschaftlich, so ja emotionalisiert durch die Führung und dann tun sie sich, glaube ich, auch im Verteidigen geschlossen ein bisschen schwerer. Plus Österreich, bei allem Respekt auch da, ne, das ist eine Bundesliga-Auswahl, das Niveau als Mannschaft war hoch, aber individuell ist es eben okay, das Niveau, aber keine individuelle Weltklasse. Da ist die Niederlande individuell einfach besser bestückt. Wenn ich auch in Cody Gakpo schaue, ne, den Top-Torschützen bisher, der kann ja wirklich mit einem Move da über den linken Flügel seine wahrscheinlich beste Position, Grüße nach Liverpool, da wirklich ja was kreieren. Auch Memphis, auch wenn er jetzt noch nicht so super funktioniert in der Euro, kann ja wirklich auch was kreieren. Also ich sehe da mehr Qualität bei den Niederländern und wenn der Spielverlauf nicht so glücklich für die Türkei ist, dass sie direkt irgendwie treffen nach dem Standard und dann mauern können, dann wird es, glaube ich, auch schwer. Und deswegen erwarte ich hier den Holland-Sieg nach 90 Minuten. Ich könnte ihn mir auch vorstellen, tatsächlich mit Gegentor, weil sie vielleicht hinten dann doch einmal überrumpelt werden. Also Niederlande gewinnt mit Gegentreffer ist ein Tipp, den ich spannender finde, weil der normale Holland-Tipp ja nur 1,60 bringt. Also das ist die die Paarung auch, Julius, mit den klarsten Quoten, mit den klarsten Favoriten, 1,60 auf die Niederlande und 5,60 im Schnitt auf die Türkei, heißt natürlich, wer auf die doppelte Chance gehen will, wer hier wieder an den Upset glaubt der Türkei oder vielleicht ans Unentschieden, das ich jetzt gefühlt schon dreimal getippt habe, der kann natürlich hier die doppelte Chance mal mitnehmen, aber ich glaube, die Niederländer machen das nach 90.
Ich glaube, es gibt wenig rationale Gründe, um jetzt die Türkei als Sieger oder das sogar das Unentschieden hier als realistisches oder naheliegendes Ergebnis zu vertreten. Das Einzige, was man natürlich sagen kann, ist, dass man ja auch irrational sagen kann, die Quoten sind so spannend oder ich will einfach darauf tippen, dass ein Underdog irgendwie eine ganz große Überraschung schafft, dann lohnt sich das hier natürlich mit den Quoten, die du auch schon genannt hast, aber ansonsten würde ich dir auch nicht weiter widersprechen wollen. Die Niederlande für mich auch hier der Favorit.